Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1.
Und genau deshalb mit Kunze.
Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir gehen heute in die Pfalz, in die wunderschöne Pfalz. Es gibt ja viele schöne Ecken und dann gibt's auch so eine geheime, privilegierte Ecke, wo eigentlich nicht jeder hinkommt. Wir gehen nach Wachenheim zum Weingut Odinsthal. Und das Weingut Odinsthal ist wunderschön gelegen, hoch über Wachenheim. Wie es da heute aussieht, sah es nicht immer so aus, aber dort gibt es eine unglaublich tolle, ja, wie soll ich sagen, Atmosphäre. Man hat also einen Blick über die ganze Hart. Man sieht so schön und wird nicht gesehen. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man da so für sich ist. Ja, und Andreas Schumann ist der Kellermeister, der verantwortet die Weine vom Weingut Odinsthal. Andreas, wie fühlst du dich gerade? Siehst du gerade diesen traumhaften Blick, von dem ich berichtet habe?
Ja, zum Glück. Ich habe mich so positioniert, dass ich den Ausblick genießen kann, während wir reden. Und es ist zu gutes Wetter heute für den perfekten Blick. Es ist ein bisschen, ja, die Sonne scheint und es generiert immer einen gewissen Dunst über die Rheinebene. Also ich kann auch die Silhouette vom Odenwald erkennen. Und dann ist Ende. Also über die Rheinebene reicht der Blick heute gerade, wenn die wenn wir ein bisschen schlechteres Wetter haben und nicht so viel Dunst dazwischen drin, sehen wir durchaus bis zur Skyline von Frankfurt.
Traumhaft. Also traumhafte Arbeitsatmosphäre. Wobei man ja sagen muss, das Weingut an sich ist eigentlich noch relativ jung und hat ja auch eine gewisse Historie, beziehungsweise ein Liebhaber, eine Liebhaberfamilie, die Familie Hensel, hat dieses Weingut Odinsthal zum Leben erweckt. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wie das entstanden ist.
Ja, also Liebhaber sagen wir nicht, auch wenn wenn wir das Weingut sehr lieb haben, weil es ist natürlich buchhalterisch ein sehr schwieriger Begriff. Das wurden den Hensels am Anfang vom Finanzamt unterstellt. Aber das wurde zum Glück dann anders entschieden. Die Hensels haben das gekauft und haben sich im Prinzip in die Landschaft verliebt, wollten da leben, aber haben natürlich auch das Potenzial des Weinstandorts gesehen angesichts des Klimawandels. Es wird jedes Jahr immer wärmer. Und hier oben liegen wir 200 Meter höher im Prinzip als der Rest der Pfalz, umgeben von Wald und Wiesen. Dadurch entsteht viel Verdunstungskälte immer nachts und wir haben also sehr hohe Tag-Nacht-Amplituden, dadurch spätere und langsamere Reife. Das war vielleicht in der Vergangenheit durchaus auch ein Problem, dass die Trauben hier nicht rechtzeitig reif wurden, aber heute ist der Standort der große Gewinner des Klimawandels im Prinzip.
Ja, waren denn eigentlich, wurde das denn auch vorher bewirtschaftet oder was war das denn vorher?
Ja, es hat wurde bewirtschaftet. Weinbau gibt es hier seit ungefähr 200 Jahren hier oben. Damals hat ein verrückter Bürgermeister den Wald hier oben gerodet, hat das Gelände terrassiert, landschaftsgärtnerisch angelegt, die Reben und die Wiesen etabliert. Und er hat damals gesagt, hier oben ist so ein fantastischer Boden, da muss er einfach Wein hinpflanzen. Die Fachwelt damals hat ihn für bekloppt erklärt, haben gesagt, da oben werden die Reben, die Trauben eh nicht reif. Und wie kann man nur dafür dann noch so viel Geld in die Hand nehmen? Aber der hatte halt Visionen. Er hat es wahrscheinlich halt leider nicht mehr erlebt, dass die Trauben hier richtig reif werden. Aber es wurde dann. Wir haben hier das Glück gehabt, dass die Vorbesitzerfamilie zu den Pionieren beim Bioweinbau gehört hat, so dass wir im Prinzip ökologisch bewirtschaftete Weinberge übernehmen konnten, ohne große Altlasten. Und ja, die haben halt das Haus nicht gepflegt, sprich das Haus war ziemlich fertig. Es gab auch keine Erschließung, als Hensels gekauft haben. Es musste Stromleitung hochgelegt werden, Wasserleitung, Telefon, Internetkabel, im Prinzip alles. Ne? Also das war schon relativ abenteuerlich hier am Anfang.
Ja, und als das Haus noch nicht fertig war, hattest du aber schon angefangen, hier den Weinbau voranzutreiben?
Genau, als ich angefangen habe, war im Prinzip die Villa noch komplett entkernt. Die Nebengebäude waren im Rohbau und wir haben hier den ersten Herbst gemacht, gekeltert in einem Zelt. was wir eigentlich bis heute behalten haben, weil es einfach aus unserer Sicht auch keinen Sinn macht, noch ein Riesengebäude zu errichten, um 6 Wochen im Jahr da zu keltern. Aber ansonsten war der Keller, der musste zum Herbst fertig werden und dann also alle Handwerker gleichzeitig im Keller, damals 2004. Entsprechend war das dann der einzige Raum mit fließend Wasser, Strom und Licht und so weiter. Vor der Kellertür gab es ein Dixi-Klo und wenn ich das Licht im Keller ausgemacht habe, war der komplette Berg dunkel und dann habe ich mit der Handy-Taschenlampe mein Auto gesucht.
Abenteuerlich. Also, ja. Ich meine, das ist schon traumhaft da oben. Ich war ja selbst schon einige Male da. Wie bist du da rangegangen, Wein zu machen? Ich meine, es ist ja nicht viel. Ich glaube, es sind nur 5 Hektar, die ihr da bewirtschaftet. Wie bist du da vorgegangen? Du musstest das ja erstmal sichten und strukturieren oder hast du einfach übernommen, was da war?
Ja, es war ja im Prinzip nichts da. Es war klar, wir wollten am Anfang 4 Weine machen. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Und ja, ich bin im Prinzip da rangegangen, wie ich es gelernt habe. Also die Weine waren gesetzt, die es geben soll. Entsprechend haben wir da halt nach verschiedenen Reifegraden geerntet am Anfang. Ich war damals frisch von Geisenheim, von der Weinuni gekommen und habe da relativ viel gemacht, was ich da so gelernt habe und habe mich erst über die Jahre von all dem Gelernten da emanzipiert. Ja? Und inzwischen machen wir eigentlich gar nichts mehr so, wie wir es gelernt haben. Weil wir auch die Angst verloren haben, die man während der ganzen Ausbildung lernt. Ja? Man lernt ja immer nur Angst vor Kontrollverlust. Und das heißt dann im Umkehrschluss, man muss alles kontrollieren und zu viel Kontrolle ergibt dann halt am Schluss irgendwie Langeweile.
Ja? Also ich finde ja mega spannend, dass ich das ja jetzt schon sehr oft gehört habe. Also egal, wen ich hier als Interviewpartner habe, wo schon viele gesagt haben, ja, wie man es ja so lernt, ne, eigentlich haben wir das alles mal vergessen, was man da lernt und sind jetzt mal so ein bisschen nach Gefühl gegangen oder nach gesundem Menschenverstand oder so, wie man das auch fühlt. Es sind ja in der Tat viele, gerade in der letzten Episode hatten wir Maya Näke, viele Winzer und Pioniere, die eigentlich völlig anders an die Sache rangehen, also nicht nach Lehrbuch, sondern teilweise haben wir auch welche, die sich halt so selbst beigebracht haben, die dann in verschiedenen Betrieben waren, haben ausprobiert. Ja, muss ich denn, wenn ich das nächste Mal an die Uni Geisenheim gehe, muss ich den Dozenten dann mal sagen, also Leute, was ihr hier vermittelt, ist nix oder wie soll ich das verstehen?
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich sag mal, erstens ist ja die Mikrobiologie, die man da lernt, ist ja nicht falsch. Also die mikrobiologischen Vorgänge oder auch das, was im Weinberg passiert, das passiert ja so. Also die grundsätzlich wissenschaftliche Geschichte, die Grundlagenforschung ist richtig und es ist wichtig, das zu wissen und es zu verstehen. Die Frage ist halt, was sind die Schlussfolgerungen? Ne? Wenn ich jetzt also eine Grundlagenforschung mache und stelle fest, je nach Jahrgang, je nach Standort und so weiter und wie das Wetter in dem Jahrgang ist, unterscheidet sich die Hefepopulation im Weinberg. Also die unterscheidet sich von je nach Jahrgang und je nach Standort. Ne? Und dann könnte ich jetzt auf der einen Seite daraus schlussfolgern, dass dann die Spontangärung die Variante ist, die am meisten Jahrgang und Herkunft des Weines hinterher abbildet. Ne? Ich könnte halt aber auch umgekehrt, und das ist halt die Richtung, die Geisenheim oft eingeschlagen hat oder auch viele andere Forschungseinrichtungen, aus Angst vor dem, was da ist und was man nicht genau kennt, sagen irgendwie, also wenn da jedes Jahr und vor jedem Standort irgendwelche anderen Hefen sind, dann weiß ich ja gar nicht, was da ist. Dann muss ich also als erstes mal gucken, dass ich das irgendwie beseitigt und dann kontrolliert irgendwas einsehe, dass der Wein so wird, wie ich ihn möchte. Und dann muss man natürlich auch sehen, die bilden ja ganz viele Menschen aus, ja, und ganz viele Menschen müssen am Schluss Wein verkaufen. Ja, und die haben ja nicht nur Forschung bei Weinbau und Önologie, sondern die haben auch marktwirtschaftliche Forschung. Und was ist die Aufgabe der marktwirtschaftlichen Forschung? Die ist herauszufinden, welche Weine sich gut verkaufen. Das heißt, die müssen versuchen, herauszufinden, was trinkt der Mainstream? Was will der Mainstream haben? Von welchem Wein kann ich auch mal 10 oder 100.000 Flaschen oder 1 Million Flaschen verkaufen? So, und das finden die heraus und das fließt in die Lehre ein und wird gesagt, also der Wein muss so und so schmecken. Wenn ich jetzt einen Wein vor Augen habe, wie der schmecken muss, dann hat es nichts mehr mit Authentizität zu tun, dann ist es Winemaking. Dann muss ich mich drum kümmern mit allen Pulvern, die legalerweise zur Verfügung stehen und das sind schon ziemlich viele. Ja, dann muss ich halt gucken, wenn das nicht... Wenn es zu wenig Alkohol gäbe, weil die Trauben nicht süß genug sind, dann mache ich halt Rübenzucker dran. Wenn es zu wenig Säure hat, mache ich halt Säure dran. Wenn es zu viel Säure hat, mache ich Kalk dran und so weiter und so fort. Und dann gucke ich, welche Aromen brauche ich. Dann muss ich das mit der und der Hefe bei der und der Temperatur vergären. Und dann brauche ich noch ein bisschen süßlich Vanille und muss noch in das Holzfass oder mit den Chips und so weiter. Das ist ja alles erlaubt und führt zu dem Ziel, dass ich hinterher den Wein habe, der jedem schmeckt. Und die Leute, die Pioniere und die Unikate, die du vorstellst, das sind alle die, die da ausscheren.
Ja, also auch du, das hört man ja hier ganz klar raus. Und das heißt, du machst den Wein authentisch und du möchtest, dass der Wein letztendlich so in die Flaschen kommt, wie er hier auch wächst, also ohne den jetzt groß mit Hefe irgendwie zu manipulieren. Also ich denke mal, dass du wahrscheinlich eher spontan Vergärung machst.
Ja, machen wir seit vielen, vielen Jahren. Jetzt 2007 habe ich das erste Mal über die Hälfte des Kellers spontan vergoren. Damals noch mit Temperatursteuerung und dann sind alle die, wo ich ein bisschen so die Spitze mit der Kühlung brechen wollte, die Temperaturspitze, die wollten hinterher nicht trocken werden. Das heißt, seit 2008 vergären wir alles spontan und alles ohne Kühlung. Weil es gehört ja auch zum Jahrgang dazu, dass in einem warmen Jahrgang, wo man früher erntet und der Keller noch wärmer ist, dass es da ein bisschen wärmer und stürmischer gärt als in einem spätreifen Jahrgang, wo kalte Trauben oder kalter Most in einen kalten Keller kommt. Ne? Gehört für mich zur Typizität dazu. Und ja, man muss ja überlegen, wir haben hier einen sehr besonderen Standort. Ne? Und das ist doch dann eigentlich das Potenzial überhaupt, dass wenn man das, die Besonderheit dieses Standorts, das ins Glas bringt, darum geht es am Schluss. Wenn ich hier irgendwie einen fruchtig leckeren Wein mache, der gar nicht schlecht ist, aber schmeckt wie überall anders auch, dann habe ich ja alles falsch gemacht. Weil hier oben in dem kühleren Standort mit sehr steinigen Böden habe ich natürlich auch ein viel niedrigeres Ertragspotenzial als unten in der Ebene. Sprich, wenn mein Wein wie unten schmeckt, ist es auch wirtschaftlich irgendwie überhaupt nicht zielführend, weil dann muss ich mich ja preislich auch an dem Mainstream, der produziert wird, anpassen und das funktioniert nicht bei dem Ertragspotenzial.
Das heißt, ups, da bin ich gerade hier ans Mikrofon gekommen. Das heißt, dass ihr auch, sagen wir mal, klimatisch gesehen, Traumbedingungen habt für Riesling.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, es gibt ja nicht nur unseren Standort, aber der Riesling ist ja eine Sorte, die sehr stark unter zu viel Wärme und zu viel Sonne leidet. Und als ich ein Kind war in den 80er Jahren, hat man ja wirklich noch damit gekämpft, dass man den Riesling überhaupt reif kriegt. Ja, daher kommt noch so eine Einstellung bei vielen älteren Winzern, dass irgendwie das Ausreizen der maximalen Reife das Nonplusultra ist. Inzwischen kann man das unten in den traditionell besten Lagen ja gar nicht mehr machen, weil da hat man viel zu viel Alkohol hinterher und viel zu wenig Säure. Und aber eigentlich ist es aus meiner Sicht so, dass die Rebe in allen Qualitätsweinbaugebieten der Welt haben sich ja Rebsorten etabliert, die im Sonnenrhythmus leben. Die jetzt, wenn die Tage länger werden als die Nächte um Ostern rum, fangen die an zu bluten und treiben dann langsam aus. Also bluten, sag mal, wenn die Tropfen aus den gebogenen Ruten von vorne raus tropfen, dann treiben die aus. Dann blühen die eigentlich in der zweiten Junihälfte zum Sonnenhöchststand. Und wenn dann die Nächte wieder länger werden als die Tage, Ende September, dann sind die erntereif. Und das hat eigentlich immer die besten Ergebnisse gebracht. Und deshalb haben sich in allen wichtigen Qualitätsweinbaugebieten der Welt Sorten etabliert, die in diesem Sonnenrhythmus leben. Und den haben wir jetzt halt durch die Erderwärmung verlassen und müssten eigentlich schon an andere Sorten denken. Und wir haben hier halt den Standortvorteil, dass wir auch noch in einigen Jahren es realisieren können, dass wir die wichtigen Weine hier nach der Tag-Nacht-Gleiche Ende September, wenn es wieder kühler wird, vor allem nachts, dann erst ernten können. Und das ist halt auf den traditionell besten Standorten, da ist es einfach nicht mehr möglich, weil es da schon viel zu warm ist. Und da muss ich im Prinzip den Riesling Mitte September geerntet haben, sonst sonst ist er überreif.
Was macht ihr neben dem Riesling noch?
Die wichtigste Sorte neben dem Riesling ist Weißburgunder bei uns. Und dann haben wir noch Auxerrois als Besonderheit, was eine sehr frühreife Burgundersorte ist. Und entsprechend passt es gut auf unseren spätreifen Standort, weil wir nicht nach Säurewert oder zu schneller Reife ernten können, sondern bei uns darf sie voll ausreifen. Dann haben wir noch ein bisschen Silvaner, ein bisschen Gewürztraminer und ein bisschen Rieslaner.
Oh, Rieslaner ist schön. Rieslaner, so ein reifen Rieslaner zur Stopfleber, schmeckt super.
Ja, ist eine Sorte, die sich speziell für Süßweine einfach super eignet. Da ist immer so ein bisschen so eine Erdbeer-Rhabarber-Aromatik. Das macht schon viel Spaß.
Jetzt, wie ist das jetzt wirtschaftlich? Ich meine, wenn man nur so wenig Hektar hat, was kosten so die günstigste Flasche bei euch?
Es geht bei 18 Euro los. Und im, da, wo es noch eine Rolle spielt, mengenmäßig geht es bis 42 im Moment, ja, für die 3/4 Liter Flasche. Wow. Das heißt, man muss da schon ein bisschen in die Tasche greifen, kriegt dann aber auch einen entsprechenden Gegenwert. Ne? Also die Weine sind alle extrem charaktervoll, extrem dicht und haben auch ein ganz gutes Reifepotenzial. Also man muss da auch, wenn man den günstigsten Wein kauft, muss man sich über die nächsten 5, 6, 7 Jahre da keine Gedanken machen.
Ja, warum heißen die Buntsandstein und Basalt?
Weil sie auf diesen Böden gewachsen sind. Also es ist, wir liegen hier ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem fast der Basaltsteinbruch. Sprich, hier gab es Basalt ist vulkanisches Gestein. Hier gab es einen Vulkanausbruch vor 35 Millionen Jahren ungefähr, als der Rheingraben runtergebrochen ist. Und der hat hier die Trias-Geologie aufgebrochen, die eigentlich schichtenweise übereinander liegt. Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper übereinander. Das wurde beim Vulkanausbruch aufgebrochen und jetzt stehen die alle nebeneinander an. Und wir haben jetzt überall, wo sich die Hangrichtung ein kleines bisschen ändert, haben wir fundamental andere Böden. Und entsprechend bauen wir dann die Weine nach den Böden getrennt aus. Ne? Und Basalt kam halt dann zu der Trias-Geologie noch dazu, weil das dann halt ausgetreten ist bei dem Vulkanausbruch.
Und wie würdest du jetzt den Geschmack beschreiben? Ja, also wie schmeckt der Riesling Basalt im Gegensatz zum Buntsandstein?
Der Buntsandstein ist der wesentlich klarere, präzisere Wein, der immer in so einer reifen Zitrusfrucht changiert mit der sensorisch prägnanteren Säure und immer so ein bisschen animierenden Bitterkeit im Abgang, die wirklich so ein bisschen triggert, das Glas wieder in die Hand zu nehmen, dass man diesen Kick von dieser Bitterkeit, so wie eine reife Grapefruit, musst du dir das vorstellen. Und der Basalt ist immer ein bisschen exotischer von der Frucht, ein bisschen ausladender, erinnert ein bisschen mehr an Mango. Dazu kommt immer so was ganz Rauchiges, fast an Räucherspeck erinnern, vom was der Boden da einbringt. Und ist cremiger am Gaumen, aber gleichzeitig auch salziger.
Cool. Also da muss ich mal drauf achten, wenn ich so einen Wein wieder trinke. Ja, traumhaftes Arbeiten im Weingut Odinstal mit einer ganz besonderen Lage und ganz besonderen Weinen. Andreas Schumann ist da der Macher, der Chef. Lieber Andreas, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen. Also wir beneiden dich schon ein bisschen um diesen traumhaften Arbeitsplatz. Und wir sind gespannt, was wir noch hören oder was wir vielleicht in 10 Jahren, wenn der Klimawandel noch weiter vorgerückt ist, was wir dann bei dir erleben. Vielleicht wird dann die Zufahrt irgendwie abgesperrt und da kann auch nicht mehr jeder hin, so, weil das ist dann Riesling Paradise. Ja, also nur hier gibt's noch den wahren Riesling, sonst nirgends. Könnte ja sein.
Ja, man weiß es nicht.
Also, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch wünsche ich immer volle Gläser.
Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.